Und zusammen ein Wort Gottes heute besehen, und zwar in 1. Korinther Kapitel 1, von Vers 27 bis 29. Ersten Korinther Kapitel 1, ab Vers 27. Da heißt es: Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Soweit das Wort des Herrn. Allein darum, weil wir aus Gnaden gerettet sind, darf sich vor Gott kein Fleisch rühmen. Gott schließt in der Beziehung unserer Erlösung und Errettung alles Mittun und alles Mitwirken unseres Fleisches vollkommen aus. Und es könnte da irgendjemand bekennen, dass er infolge seiner ihm persönlich eigenen Weisheit sich habe erretten lassen. Dem baut der Herr in seinem Wort sofort Tür und Riegel zu, indem Gott bezeugen lässt, dass er das Törichte dieser Welt auserwählt habe. Aufgrund menschlicher Intelligenz, aufgrund menschlicher Weisheit wird niemand Gott schauen in seiner Herrlichkeit. Und der erwartete Ruhm seitens der menschlichen Weisheit fällt ja bei den Törichten ohne dies ganz weg. Törichte haben keinen Ruhm von Weisheit. Darum erwählt Gott solche, damit kein Fleisch sich rühme. Und das ist auch der Grund, weshalb Gott sich in dieser Welt nicht die Weisen der Welt erwählt. Auch erwählt der Herr das Schwache, damit niemand meine, seine Errettung beruhe auf der Ebene seiner persönlichen Kraft und Stärke oder in seinem eigenen starken Willen oder in seiner ausgebauten Weisheit oder einer Ausdauer der wenigen begangenen Sünden oder der freundlichen Großmutter oder irgendetwas. Niemand soll meinen, durch Fleisch Gott wohlgefällig zu sein. Und das Wunder der Errettung bei Menschen ist umso größer, je törichter wir sind. Wer von uns will töricht sein? Sicherlich niemand. Und genau hier müssen wir wissen, was Gottes Wort meint. Es ist die Gegenüberstellung dieses der Welt Törichte, ist das Gottvertrauende, das Gottes Wort Glaubende. Und das Wunder der Verherrlichung ist umso gewaltiger, wenn wir erlöst werden, umso schwächer wir sind. damit einzig und allein die Weisheit Gottes zum Tragen und zur Darstellung gelangt. Und darin erkennen wir, wie Gott sich für sein Werk auf Erden, seine Werkzeuge, die er braucht, um sein Werk nach seinem Willen zu tun, völlig anders erwählt als die Welt. Es ist ein großer Unterschied, wie die Welt sich ihre Werkzeuge aussucht und erwählt und wie Gott sie tut. Alle zusammen, die der Herr erwählt, lässt die Welt völlig unbeachtet. Erwählte durch Gott sind für die Welt absolut uninteressant. Warum? Weil die mit der Weisheit dieser Welt nur Kollisionen bekommen. Das bringt Probleme, weil wir nicht so gut lügen können wie die Welt. Und die Wirtschaft und die Politik und alles, was damit zusammenhängt, ist heute auf der Lüge aufgebaut. Aber die Erretteten empfangen ihre persönliche Dienstausrüstung, um dem Herrn Jesus brauchbar zu sein, nicht von dieser Welt, sondern vom Herrn Jesus selbst. Und das war ja die Ausrüstung, die Gott durch Christus seinen Jüngern einstmals gab, dass sie plötzlich den Petrus, den Fischerbuben, Dinge reden hörten, dass ihnen schier der Atem verschlug. Und über unseren Herrn Jesus selbst, der nicht auf der Weltweisheitsschule viele Jahre studiert hatte, über ihn waren sie erstaunt, sagt das Wort Gottes. Woher diesem diese Weisheit, mussten sie sagen und bekennen. Warum? Weil sie die Weisheit Gottes annahmen, die wir alle brauchen. Und dann stellt Gott seine persönlichen und auserwählten Werkzeuge genau zu der Zeit in seine Arbeit, wenn sie aus der Perspektive Gottes reif und nötig sind und nicht zuvor. Und dann darf ich noch etwas sagen, noch keiner ist zu spät gekommen. Wenn Gott etwas in die Hand nimmt, dürfen wir versichert sein, der Herr kommt mit dir nie zu spät. Nur eins nicht, keine Torschlusspanik. Sie ist nicht von Gott. Das ist in allen Lebensgebieten unseres irdischen Lebens so. Wenn wir uns Christus ausgeliefert haben, sind wir zur Ruhe in Jesus gelangt und dann haben solche Exzesse des Überschlagens gar keinen Platz und keinen Raum mehr in uns. Die Welt aber rüstet ihre eigenen Werkzeuge und Religionisten für die eigenen Bedürfnisse selbst aus. Ein weltlicher hoher Titel, der verändert bei Errettung einen solchen von der Weisheit der Welt zur Weisheit von oben. Aber dabei ist aller Stolz und alle Anmaßung des Menschen durch die Predigt vom gekreuzigten Christus zunichte gemacht. Offenbar aber wird Gottes Kraft und offenbar wird Gottes Weisheit, dass dem Fleische kein Ruhm mehr bleibt. Wir wollen das mit in den Alltag nehmen. Und wir haben nicht so sehr an anderen das Auge zu legen, sondern an jeder auf sich selbst. Wenn also Gott, wie geschrieben steht, die Weisen zu Schanden macht, dann stellt sich also Gott gegen die Weisheit dieser Welt. Und stellen wir nun die Frage, woher sie kommt, müssen wir ganz klar antworten, die Weisheit der Welt kommt von Satan. Denn einstmals war dieser Engel Oberste nach Hesekiel 28, Vers 12, da heißt es wörtlich, voll von Weisheit. Weisheit Gottes war das. Infolge seiner sündlichen Überhebung, sich über den Thron Gottes zu stellen, da wurde die Gottesweisheit, welche er gewürdigt war, tragen zu dürfen, zu seiner eigenen Torheit und damit zur Weltweisheit, zur Weltlist. Und damit ist Satan zugleich der Inspirator der Weltweisheit selbst, denn er bringt sie, wie die Heilige Schrift dies bezeugt, aus sich selbst hervor. Hier ist Gott nicht mehr die Quelle, sondern er selbst hat sich zur Quelle gemacht. Und die Bibel unterscheidet sehr wohl, was eine Quelle hervorbringen kann und sagt, Süßes oder Bitteres. Dass wir es beim Feind mit Bitterwasser, mit Marawasser zu tun haben, ist hier keine Frage. Und zwar bringt er das hervor, seitdem er abgefallen ist von Gott. Und Gott selbst kann diese Weisheit eines Abgefallenen nicht anerkennen. Und darum anerkennt Gott auch die Weltweisheit des abgefallenen Fleisches der Menschen nicht. Darum ist kein Ruhm mehr im Fleische, weil die Weisheit Gottes zunichte gemacht worden ist durch die Vermischung mit Sünde. Und Gott kann die Weisheit gefallener Geschöpfe mit der Quelle, die nicht Gott ist, sie nicht anerkennen, denn wenn er redet, so redet er aus seinem eigenen, steht in Johannes 8, Vers 44. Und wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Johannes 7, Vers 18. Und damit ist eigentlich der Ring schon geschlossen. Wir wissen, woher Weltweisheit kommt. Und der Herr Jesus, er lässt sich allein nur mit den Dingen bedienen. Und das betrifft auch uns, die er uns zuvor gegeben hat, in welchen Dingen Christus, der Herr, selbst die Quelle ist. Darum, alle meine Quellen sind in dir. Trachten wir aber danach, die Eigenschaften unseres Herrn Jesus Christus anzunehmen, damit wir allein dienen können. Wir wollen deshalb einige wenige Beispiele besehen, die uns aus der Heiligen Schrift gegeben sind, um hier klar Licht zu erhalten. Schon lange ist's her, da trieb ein kleines Schilfrohrkästchen am Ufer des Nil dahin. Ein kleines, winziges, hilfloses Bündel Mensch lag darin. Wer von den Menschen oder seiner Geschöpfe hätte vermocht zu denken, dass da heraus einmal der große Befreier und Gesetzgeber Israels werden sollte? Niemand. Und ich bin überzeugt, wenn Satan das gewusst hätte, hätte er das Köstlein gleich runtergedrückt. Die Tochter des Pharao lustwandelte am Ufer des Flusses. Da entdeckt sie das kleine Kunstwerk aus Binsen. Sie lässt es öffnen und sah ein weinendes Knäblein. Dabei sah sie das Bild größter Schwachheit und Hilflosigkeit eines Menschen. Von Gott her bestimmt, musste das Knäblein den Schutz des Königshauses haben. So sorgt Gott für die Sicherheit eines Menschen schon vor der Zeit der Gnade. Welches Haus ihn, Moses, eigentlich mit Befehl töten lassen wollte. Gott dreht den Spieß um und sagt, weil euer Haus, euer Königshaus, das Knäblein töten wollte, jetzt übernehmt ihr den Auftrag zur Lebenserhaltung eines von diesen. So macht das Gott. Und interessant, was Gott so alles fertig bringt. Da hat es keinen Widerspruch im Herzen der Tochter des Pharao gegeben. Es kam weder zu einer kriegerischen Auseinandersetzung noch zu bösen Worten oder Verärgerungen. Die Königstochter nahm es als ihr Kind an. Wer wollte da Nein sagen? Wenn die Tochter des Königs, des Pharao, sagt, das ist mein Kind, dann sollten die Ägypter mal kommen. Jetzt alle eingesperrt. Außer Gott im Himmel wusste niemand, dass dieses Kindlein, der von Gott erwählte große Moses werden sollte, ein Gefäß größter Gaben und ein Führer Israels durch das Rote Meer. Aber auch der Gegenspieler eines späteren Pharaos, ein Bild auf Christus, welcher den Obersten der Feinde besiegte. Und warum nahm die Königstochter den Säugling als eigenes Kind an? Die Bibel sagt, weil es schön war. Das ist schon interessant. Weil es schön war. Der natürliche Mensch liebt das äußere Schöne. Und als Mose im Auftrag Gottes heranwuchs, da wurde er unterwiesen. Da heißt es, in aller Weisheit der Ägypter. Der Hebräer Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter königlich unterwiesen. Dem hat nichts gefehlt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 7, Vers 22. Und da heißt es, darum war er, der Mose, mächtig in seinen Worten und Werken. Und mit 40 Jahren war er in der Weisheit von Satan, das ist die Weisheit dieser Welt, die Weisheit der Ägypter, so gut schon und so klug ausgebildet, dass er nach der Weisheit Ägyptens einen einheimischen Mann erschlug. Dieser erschlagene Ägypter war lediglich nach der Weisheit Ägyptens behandelt worden. Mehr nicht. Aber was liegt doch in der Aussage? Hier heißt es, mächtig in seinen Worten. Weisheit dieser Welt. Weisheit Ägyptens. Mächtig in seinen Werken. Dieser Mose. Da redete der Mose die Weisheit dieser Welt. Im Vorbilde Satans nach Johannes 8, Vers 44. In dieser Stufe der Weltweisheit war Mose ein Mörder geworden. Und genau in dem Zeitpunkt, als seine persönliche Schuld am größten war, da greift Gott vom Himmel her in sein Leben ein. Ohne diese Schuld wäre Mose vor Gott nicht gehorsam geworden. Sodass die Schrift in 4. Mose, Kapitel 12, Vers 3 bestätigt, der Mann Mose aber war sehr sanftmütig. Da hatte Mose die Weisheit der Welt gegen die Weisheit von Gott eingetauscht. Da konnte Mose dem Herrn dienen und konnte für Gott brauchbar sein, nach dem Wohlgefallen Gottes. Gott kommt nie zu spät. Jahrhunderte vor Mose, da sehen wir einen Knaben, sagt die Schrift. Einen Knaben von seinen eigenen Brüdern in die Grube geworfen. Wer hätte damals gewusst, wer hätte geahnt, dass er von Gott erwählt war? Der Paniach, der Erhalter des Lebens, der Vizekönig, der zweite Mann in Ägypten zu sein, 1. Mose 41, Vers 45, für eine Handvoll Silbermünzen verkauft, ungerecht und durch Verleumdung im Gefängnis und von allen Menschen vergessen, nicht aber von Gott. Der tiefste Stand im Leben dieses Knaben, eines Hebräer-Jünglings, befand sich Josef, den Gott mit so großen Gaben betrauen wollte, im Gefängnis. Selbst hatte er nichts getan. Er litt Leid, nicht seiner Willen. Ein Bild auf Christus. Aber erst im Tiefstand seiner persönlichen Leiden kann Gott eingreifen. Vorher wäre es ihm in die Birne gestiegen, in den Kopf gestiegen. Gott hatte ihn im Gefängnis gedemütigt, dass er lernen sollte, demütig zu sein. Sehr gern lesen wir diese wunderschöne Geschichte Josefs. Wie Gott durch einen Traum, wie wir dort lesen, sein zubereitetes Werkzeug den armen, verachteten und verleumdeten Hebräerjungen aus der Verborgenheit hervorbrachte. Gott gibt ihm etwas. Was gibt er ihm? Den Geist der Weisheit. Und genau, ganz genau, hätte Gott ihm diesen Geist vorher gegeben, hätte er können nicht fruchtbar sein für seinen Gott. Genau an dem Zeitpunkt, wo es nötig war, um in der nahenden Hungersnot, die auf sie alle zukam, der Brotgeber und Lebenserhalter der Menschen zu werden, da greift Gott ein. Ein anderes Bild von den Triften der Schafe hinweg. Sandte einst der Vater seines Alters seinen Sohn zu den Brüdern. Und als er dort ankam, da beschimpfen sie ihn und unterstellen ihm verkannterweise Vermessenheit. Und in den Augen des Königs Saul, da war er zu jung und zu unerfahren und völlig ungeeignet. Diese Aussagen kommen davor. Weil aber Saul keinen anderen hatte, der da Mut besaß, lässt er den kleinen David kämpfen. Wie wir darüber denken, lassen wir es jetzt so. Nach der Weisheit der Welt brachte der Sohn Isais auch nicht die allergeringste Voraussetzung für einen solchen Kampfessieg mit, wie wir das in 1. Samuel 17, Vers 33 lesen. Der Schafhirtenjunge David hatte nicht die Ausbildung nach der Weisheit dieser Welt auf einer Kriegsschule. Der wohl dem besten Krieger der Welt sich entgegenzustellen hatte, Goliath. Und wenn schon dem Saul der Zottelrock flatterte, einer war da in Israel, ein Bild auf Christus, der ohne Furcht dem Obersten der Feinde entgegentrat. Aber diesen David hatte Gott sich selbst herangebildet. Gott hatte zu seinen Herzen geredet, während er im Auftrag des Vaters stand. Wunderbare Bilder auf unseren geliebten Herrn Jesus hin. Und ganz genau in der Stunde, in einer ganz gewissen Stunde seines Lebens, und es war gesagt, Gott kommt nie zu spät. Auch nicht mit dir und mit mir. Gott kommt nie zu spät. Das sollte unsere Herzen beruhigen. Dass wir uns unsere Herzen nicht beunruhigen lassen durch den Seelenverderber. Dann sind wir nicht im Willensbereich Gottes. In derselben Stunde, in welcher Gott sein Volk von den Feinden der Philister, dieses üble Volk, was Israel so sehr mitgespielt hat, erretten wollte, da offenbarte Gott ihn, den Hirtenjungen, den David. So zu handeln und nicht anders ist die Weisheit Gottes, um die wir bitten müssen. Diese Weisheit Gottes zu erbitten, liegt in unserer Hand. Wie geschrieben steht, wem Weisheit mangelt, der bitte von Gott. Hier müssen wir nichts bezahlen, auch keine große Leistung vollziehen, wenn wir Weisheit haben. Die Weisheit ist etwas völlig anderes wie Glauben. Die Weisheit, die bekommen wir, wenn wir darum bitten. Die Bitte wird aber nur dann Erhörung finden, wenn wir sie in unseren Herzen erbitten, nach der Art, wie Gott sich erbitten lässt, nämlich, dass wir das anvertraute Gut dann im Sinne Christi Jesu auch verwenden. Nicht die Weisheit zu empfangen, um dann nach unseren eigenen Gedanken zu entscheiden. Nein, das ist nicht, da gibt eben Gott die Weisheit nicht. Sondern mit dieser Weisheit sollen wir Gott suchen, seinen Willen suchen und ihn tun. Dafür gibt Gott Weisheit. Woher? Von oben. So sehen wir eben auch in David ein köstliches Vorbild auf Christus, der dem Tod begegnet, um den Starken zu fällen. In diesen wenigen drei Beispielen, da erkennen wir etwas, und zwar, wie Wege und Zeitpunkte und Umstände letztlich von Gott ausgehen und dirigiert werden. Und eines darf ich hier sagen, was Gott in seiner Hand hat, das lässt er nicht mehr los. Das ist die Geborgenheit, mit der wir durch Wiedergeburt ihm eigen sind. So wie man in dem David, ich weiß nicht wie groß er war, den Viehhirten, den Schafbuben sah, da erkannte allein nur Gott, dass in seiner Brust das Herz eines großen Königs Israels schon schlug. Das ist Souveränität Gottes. Und die lassen wir ihm und wollen, dass Gott sie belässt und uns gar nicht gibt. Wir würden nur Unheil damit anrichten. Und weil wir, jetzt geht's auf uns, und weil wir die Schafe seiner Weide sind, bringt uns der große Hirte der Schafe mit Sicherheit, mit größerer Sicherheit als damals, der David, an das wirkliche Ziel. Das bedarf des Glaubens und des Vertrauens, welches allein wir auf Christus, unserem Herrn, setzen. Der Briefschreiber an die Korinther, hier in unserem Brief, war der Apostel Paulus, wie wir ja wissen. An seiner äußeren Erscheinung fand sich nichts, aber auch gar nichts, was die Menschen fesseln konnte. Gerade umgekehrt war es. Paulus sagt, ihr habt mein Äußeres nicht verabscheut. Das muss irgendwie ein Krümmling gewesen sein. Sonst hätte der das nicht erwähnt. Vielleicht hängt's auch mit 2. Korinther zusammen, wegen des Pfahles da. Wir kennen die Geschichte. Kapitel 12, Vers 7 und 8. Große Gelehrsamkeit und große Redeweisheit. Obgleich er sie besaß, der Paulus besaß das. Und solches in Korinth, in dieser eigentümlichen Gemeinde, wir kennen sie, kolossal bewundert wurde, wollte Paulus in Verbindung mit dem Evangelium der Liebe und Gnade Gottes solches nicht gebrauchen. Warum nicht? Weil dadurch das Evangelium der frohen Botschaft entkräftet worden wäre. Denn hier hätte eine Vermischung und eine Verbindung eingesetzt zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit dieser Welt, der Weisheit Satans. Wie auch David die Waffenrüstung des Königs Sauls nicht gebrauchte. Der naive Mensch Saul hat noch selbst Hand angelegt, seine schwere, zentnerschwere Waffenrüstung dem Saul auf die Brust zu binden und an die Beine zu hängen. Und dann hat er angefangen und wurde wackelig und sagt, ich kann nicht mehr gehen. Der brachte noch nicht mal ein Bein weiter. Das ist die Weisheit dieser Welt. Er sagt das wirklich. Ich kann darin nicht gehen. Und dieses machtvolle Werkzeug Gottes war bei den Korinthern, wie er sagt, hören wir gut zu, das sagt er wirklich, in Schwachheit, in Furcht und in Zittern, weil er nicht in der Weisheit dieser Welt zu ihnen kam. Alles das, damit sein Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe, 1. Korinther 2, Vers 5. Und in der Auswahl Gottes, durch dich und durch mich, erwählt sich Gott das Törichte und das Schwache, um das Weltweise und Starke, wie Gott sagt, zu Schanden zu machen. Durch das, was in dieser Welt veränderlich ist, vollführt Gott sein großes Werk. Durch das, was gering ist, welches Gott selbst auserwählt hat, was sich Gott selbst herangezogen hat und verächtlich ist von und vor dieser Welt, gebraucht Gott, um die Heilsgeschichte auf dieser Erde zu vollziehen. Wir müssten sagen, wozu? Antwort, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Weil man die Dinge der Heiligen Schrift heute wie nie zuvor mit der Weltweisheit überlegt, mit der Weltweisheit sie verstehen lernen will, welche Gott aber dem Glauben zugeordnet hat, ist die Gemeinde Jesu in der Duldung dieser Biliamschen Vermischungslehre schwach geworden. Geistlich am Boden. Die letzten Zuckungen der Gemeinde Jesu verraten, dass sie einmal lebend waren. Hierzu gehört auch in Sonderheit der Abgrundgeist des Liberalismus. Wir wollen das nicht vergessen, dass wir wissen, wo er hingehört. Auch ist es kostbar, in Mose, in Josef und David. In Mose, Josef und David. Da sehen wir in besonderer Weise die Vorbilder auf den Herrn Jesus. Aber auch die Rettung, die wir im Zeugnis und der Botschaft von dem Kreuze Jesu Christi verkündigen. Aber nicht nur in den Vorbildern, sondern auch, sagt Paulus, wir, jetzt kommen wir dran, aber predigen Christus als gekreuzigt. Wie kommt's an, dass niemand erschrecken soll, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, eine Dummheit? Wir lesen das in unserem Kapitel, Vers 23 bis 24. In der Person Jesu Christi scheiden sich die Geister. Und nicht allein die Geister, sondern auch Ärgernis und Torheit auf der einen Seite, wie es in Vers 24 nach der anderen Seite heißt, den Berufenen selbst aber, Christum, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. In dem Kreuze Christi hat Gott den ersten Menschen abgetan. Der steht für Gott funktionell nicht mehr als Gegenstand vor ihm. Genau darum kann für die Botschaft von dem Kreuze Christi auch die Weisheit der Menschen nicht gebraucht werden, weggetan von Gott. Deshalb, wie glücklich sind jene, welche in dem Kreuze Christi ihr Ende gefunden haben. Sich selbst nichts gelten und in sich selbst nichts sind. Ihnen wird ein Schilfkästchen oder eine Schleuder der Weisheit und Kraft Gottes mehr wert sein als die Weisheit Ägyptens und dieser Welt. Daher geben sie allen Ruhm dem allein ihm gebührt, unserem Gott. Alle Ehre, alle Erhebung, weil er es getan hat. Amen.